Willkommen bei White Chalk, der Podcast, in dem Basketball auf Gesundheit trifft. Let's talk ball, health and everything in between.
Here we go, White Chalk and Max Lang with Alex King am Start. Was geht ab, Maxi?
Hey Alex, alles fit bei dir?
Ja Mann, alles fit.
Ja Mann, alles fit. Ja, die Sonne scheint draußen. Ne? Wir sitzen wieder hier, nehmen einen Podcast auf. Für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
Mhm. Beide Geschlechter,
beide
sehr gut.
Beide Geschlechter, safe, ich lerne dazu, ja. Genau, ich glaube, wir haben beide Grund zu feiern, weil
yes.
Sowohl im Handball als auch im Basketball
ja.
Läuft es gerade richtig gut, richtig?
Sehr, sehr gut.
Sehr
also,
gut.
Ich kann mal nur von meiner Seite aus sagen, erstmal mega Spiel. Ich war ja gestern, nicht gestern, sondern Montag haben wir die Baskets gegen die Ulmer gewonnen in der BBL. Das war richtig cool, mega Stimmung, war richtig laut, war echt mega, mega cool. Und da habe ich natürlich, ich als Pro-B-Trainer, habe mich natürlich riesig gefreut, dass dann schöne Werbung gemacht wurde für unser erstes Playoff-Spiel in der Pro-B gegen Sandersdorf. Das ist in Sachsen-Anhalt. Und wir als Fünftplatzierter haben nicht den Heimvorteil, sondern wir müssen gegen den Viertplatzierten aus dem Norden spielen. Also mal ganz kurz für die Zuhörer. Also es gibt ja getrennte Ligen in der Pro B. Einmal hast du die Pro B Süd und einmal die Pro B Nord. Und jeder spielt erstmal seine normale reguläre Saison. Und dann werden aus jeweils der Pro A und Pro B sind die ersten 8 Mannschaften in den Playoffs qualifiziert.
Stopp mal, Pro A und Pro B?
Habe ich Pro A und Pro B gesagt?
Ja, du meinst Nord und Süd, oder?
Genau, Pro B
Weil
Süd
ich immer
und Pro,
Pro
B Nord.
A, ja, genau. Ja.
Und Pro A ist die ganze,
ja.
Ganz Deutschland,
ja.
BBL
ja, okay.
Auch ganz Deutschland.
Ja, genau. Und ist die zweite Basketball-Bundesliga Pro A.
Richtig,
eigentlich.
Ist die zweite Basketball-Bundesliga.
Pro B kann man sagen, ist regional, oder? Also halt, ja, nochmal ein.
Es ist aufgeteilt, es ist immer noch die gleiche Liga, also die Barma, ja. Zweite Basketball-Bundesliga ist die Pro B und die Pro A. Und in der Pro B ist mehr der Nachwuchsbereich, ist aber auch sehr professionell aufgestellt.
Ah, okay.
Und zwischen Regionalliga, wie du ja. Gerade erwähnt hast, Regionalliga Südost, Südwest, Nordwest, mhm. Nordost, ist es schon, merkt man schon einen riesen Gap zwischen
ja.
Regionalliga
klar.
Und Pro B, auf jeden Fall. Weil in der Pro B sind ja auch viele Mannschaften wie die zweite, also das ist die zweite Mannschaft wie von Ratze von Ulm, von Ludwigsburg, von Bayern München.
Also die ganzen Farmteams
genau,
quasi.
Genau, Farmteams, okay. Coburg mit Bamberg, mhm. Wir mit Würzburg zusammen.
Ja.
Also sind schon sehr viele talentierte Spieler dabei, die natürlich die den Schritt weiter nach oben machen wollen in die Bundesliga. Und wir sind ja diese Saison von der Regionalliga in die Pro B aufgestiegen. Und konnten sogar eine unglaubliche Saison bis jetzt mal feiern und happy sein, dass wir wirklich nach einem 0-6-Start, also wir haben nichts gewonnen, die ersten 6 Spiele.
Ich hatte schon Angst, dass sie dich rausschmeißen.
Dass sie mich erstmal kicken.
Genau. Ich muss den Kopf verrollen.
Da war ich echt schon irgendwie nervös gewesen. Weiter gearbeitet. Die Jungs haben wirklich bis jetzt auch immer gut gearbeitet. Es gibt immer Höhen und Tiefen. Es sind ja auch junge Spieler. Die müssen einfach auch geführt werden und in allen Bereichen, ob es im basketballischen oder in den persönlichen Bereichen so ist. Und und jetzt spielen wir in der Pro B in den Playoffs. Also wir haben uns wirklich hochgearbeitet. Sind auf Platz 5 gelandet am Ende. Und spielen dann das erste Auswärtsspiel in Sandersdorf. Die Serie ist immer Best of 3. Also du musst 2 Spiele gewinnen, um in die nächste Runde zu kommen. Bis du in den Finale, wenn du das Finale schaffst, dann ist es 1-1. Also ein Heimspiel, ein Auswärtsspiel. Also das erste Spiel kann auch unentschieden ausgehen. Und dann, wer gewinnt, wird Meister, wer nicht. Sondern da werden halt die Punktedifferenz dann
okay.
Ausgerechnet. Und ja, wir sind echt heiß drauf, also wir sind echt gespannt, was da auch im Norden passiert, weil wir kennen die Mannschaften ja gar nicht, das ist wie ein Vorbereitungsspiel und aber mit einer ganz hitzigen Stimmung natürlich, weil Sandersdorf ist sehr laut in der Halle, es ist eine Mannschaft, die wir gar nicht kennen und müssen uns halt sehr mental darauf vorbereiten.
Wie ist es dann aber, wenn du jetzt sagst, in der Pro B sind die Farmteams?
Mhm.
dürftet ihr in die Pro A aufsteigen? Weil beim Fußball zum Beispiel ist es ja so, wenn jemand in der ersten Liga spielt, dann darf ja die zweite Mannschaft davon nicht in der zweiten Liga spielen.
Darf nicht?
Nee, okay. Also da muss immer eine Liga zwischendrin sein.
Okay.
Weil für den Fall, dass quasi der Erstligist absteigt und der Zweitligist sich hält, dann würden ja beide in der gleichen Liga sein. Deswegen ist es beim Fußball meiner Meinung nach, sorry, wenn ich was Falsches erzähle.
Nein.
Ich bin mir ziemlich sicher.
Ja.
Ich bin mir ziemlich sicher.
Ja.
Aber das ist tatsächlich verboten. Jetzt dachte ich, vielleicht gibt es sowas beim Basketball auch, dass man sagt, hey, Würzburg Baskets Akademie darf nicht in der Pro A spielen, wenn halt die Fit One Würzburg Baskets in der Bundesliga spielen.
Nee, die Regel gibt es nicht, weil es gibt eine Mannschaft, die eine Kooperationsmannschaft in der Bundesliga, also erste Bundesliga hat und es gibt eine Kooperationsmannschaft, die spielt in der Pro A und das ist Vechta.
Vechta
hat eine BBL-Mannschaft und ihre Farmteam-Mannschaft spielt in der Pro A.
Okay.
Die werden aber sportlich absteigen, weil, sehr junge Mannschaft, muss man echt sagen, sehr, sehr junge Mannschaft.
Okay.
Und in der Pro A läuft es schon ein bisschen anders ab. Da sind schon sehr, das ist sehr, also da sind nur Profis. Da gibt es nicht irgendwelche Leute, die da nebenbei noch studieren oder arbeiten, sondern die werden da schon voll bezahlt und gut bezahlt. Und in der Pro B hast du sehr viele Spieler, die nebenbei noch studieren oder nebenbei noch eine Ausbildung machen. Da merkst du schon auch einen Riesenunterschied zwischen Pro B und Pro A.
Aber sind in der Pro A genauso viele Importspieler wie in der Pro B oder sind da auch nochmal mehr dann noch wahrscheinlich? Mehr. Oder?
Weil genau.
Wir kennen ja beide den O von den Baskets, der spielt bei Karlsruhe und die sind in der Pro A, richtig?
Genau,
die haben ja letztes Jahr eigentlich die Playoffs gewonnen, durften aber, glaube ich, aus Lizenzgründen nicht oder wollten nicht, keine Ahnung.
Richtig.
Aber da spielt ja zum Beispiel O und der ist ja von Würzburg weg, das heißt...
Auch Elijah Ndi spielt auch in Karlsruhe.
Auch Julian Albers.
Ja, Julian Albers genau.
Siehst du auch mal, ja.
Ja.
Da sind ja einige Spieler dann trotzdem dort vor Ort und wahrscheinlich auch besser bezahlt als in der Pro B logischerweise, aber du hast... also jetzt Julian und Elijah sind ja keine Importspieler, aber wahrscheinlich hast du dann in der Pro A auch nochmal ein deutlich größeres Verhältnis von Importspieler zu Deutschen. Gibt es auch die Regel in der Pro A?
Ja, es gibt auch die Regel. Also,
krass.
Die Regeln sind aber ein bisschen anders. Die sind halt, da musst du zwei Deutsche auf dem Spielfeld haben. Ich glaube, du kannst, da muss ich nochmal ehrlich gesagt mal drüber schauen, wie viele Ausländer du im Team hast, aber auf jeden Fall mehr als zwei, drei. Also ich denke, es dürften sogar vier Ausländer oder fünf sogar auf dem Spielerbogen drauf sein. Aber die Regeln bei denen ist, du musst zwei Deutsche auf dem Spielfeld immer haben. Da ist es ein bisschen anders als in der Pro B. In der Pro B musst du immer, du darfst nicht mehr als zwei Ausländer
auf dem Feld haben.
Kader sein. Also in den 12er Kader.
Wer ist das?
Also der Calvin Wishart als US-Amerikaner und den Matas Naviljas ist unser litauischer europäischer Ausländer. Du darfst auch nur einen Amerikaner verpflichten.
Ah, echt krass.
Und der andere und der Rest kann Europäer sein.
Ja, okay.
Aber es dürfen aber nicht mehr als zwei Ausländer auf dem Spielfeld auch stehen.
Okay, verstehe ich. Okay. Ja, crazy.
Weil es auch der Nachwuchs. Man will ja den Nachwuchs fördern.
Auf jeden Fall.
Die deutschen Spielern fördern. Deswegen ist auch die Pro B ja dafür da.
Ja.
Und das finde ich auch richtig so.
Ja, ich finde es crazy bei diesen ganzen US-amerikanischen Sportarten, so wie auch NFL oder nicht NFL, nicht als Sportart, aber American Football zum Beispiel. Das ist ja in Deutschland, sage ich mal, noch nicht so groß.
Ja.
Beziehungsweise wahrscheinlich Football relativ klein und Basketball wahrscheinlich schon deutlich größer.
Mhm.
Aber du hast ja auch noch nicht so diese Förderung in Deutschland, würde ich sagen. Jetzt in den letzten 5 bis 10 Jahren ist es wahrscheinlich immer mehr gekommen. Aber ich weiß noch, vor 10 Jahren, als ich vielleicht in der Jugend Handball gespielt habe, da hat gerade mal irgendwo ein Basketballverein gefühlt aufgemacht. Weißt du, was ich meine?
Okay,
also es war so, ich komme ja vom Kaff, sage ich immer, aus Karlshofen, also aus ländlicher Region. Da hat dann vor 10, 15 Jahren oder so, hat dann mal so ein, 15 ist es nicht her, aber da hat dann einen Basketballverein halt quasi eröffnet und Gerolzhofen ist eine Kleinstadt in Anführungsstrichen, also wir haben so 8.000, 9.000, aber auch Schweinfurt hatte halt Basketballvereine, aber die waren relativ klein eigentlich, ne? Und ich kann mir gut vorstellen, wenn dann jetzt da eben viel Geld vorhanden ist und die in der Pro B oder Regionalliga auch schon anfangen halt nur Importspieler zu kaufen, zu bezahlen und zu verpflichten, ne? Dann wird es ja nie ein Thema, dass in Deutschland diese Jugendförderung und so weiter groß wird. Und deswegen finde ich, ist diese Regel total sinnvoll. Ich finde es auch total sinnvoll, im Profibasketball das zu machen, weil ich meine, Man könnte wahrscheinlich jede Mannschaft nur mit US-Amerikanern spicken oder Importspielern. Und wahrscheinlich würden die jede BBL oder viele BBL-Mannschaften wahrscheinlich auseinandernehmen.
Richtig.
Aber das ist ja das, also das finde ich einfach gut, dass die Bundesliga da so ein bisschen so eine Regel einfach vorschiebt. Ne?
Ja.
Ja, ganz anders ist es tatsächlich beim Handball.
Ja.
Beim Handball gibt es keine Regeln. Das ist aber auch nicht üblich, dass du quasi nur Importspieler hast. Das sind aber auch, also es gibt in der Bundesliga beim Handball, es ist ja nicht üblich, dass jetzt zum Beispiel so, ich würde sagen, Basketball-Bundesliga ist schon so, dass wahrscheinlich hauptsächlich US-Amerikaner verpflichtet werden, oder?
Hauptsächlich, ja.
Hauptsächlich schon, ne? Also es gibt jetzt nicht so viele
europäischen
weniger, oder auch andere Länder, die dann in der Bundesliga spielen, sondern es ist ja hauptsächlich wirklich Importspieler, quasi US-Amerikaner.
Ja.
Und beim Handball ist es so, dass du halt viele nordische Länder hast, also so Skandinavier und so.
Mhm.
Aber tatsächlich hast du da überhaupt kein Regular, also keine Regel, dass du irgendwie so und so viele Deutsche in der Mannschaft brauchst. Und tatsächlich ist es aber auch beim Handball irgendwie nicht üblich zu sagen, man kauft jetzt so viele Importspieler, weil es funktioniert auch irgendwie nicht. Ne?
Weil also, wir auch das Geld ja nicht eigentlich alle haben. Gell?
Genau, also ich würde auch sagen, dass weniger Geld da ist, aber man muss auch sagen, es gibt ganz viele Leute, die dann so ein Projekt Handball haben und sich dann denken, sie wollen möglichst schnell aufsteigen und so weiter. Und die kaufen dann viele eben, es ist ganz üblich, so auch Ungarn, also so Slowaken, Polen, Tschechen.
Die kommen dann alle.
Genau, die kommen dann alle.
Ja.
Und werden dann eingekauft. Und zum Beispiel der glorreiche HSC Bad Neustadt ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Das ist ein Handballverein hinter Schweinfurt.
Ja.
Der hat früher noch zweite Liga gespielt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die sogar mal erste Liga gespielt haben.
Oh, okay.
Aber die haben irgendwann quasi dieses Thema Jugendarbeit komplett einfach gestrichen, mehr oder weniger. Oder es wurde immer schlechter und schlechter und schlechter. Und die haben dann angefangen, sich immer in den oberen Ligen zu halten. Ne?
Okay.
Dadurch, dass sie halt Kroaten, Slowaken, Polen, Ungarn und so weiter verpflichtet haben. Also viele halt ausländische Spieler. Und sobald die halt weg sind, ist es wieder schlechter geworden. Und auch selbst die in der Mannschaft haben halt nicht so gut funktioniert.
Klar.
Und tatsächlich spielen jetzt sogar die Relegation um die, also um den Abstieg aus der Landesliga in die Bezirksoberliga. Das ist so, Bezirksoberliga spielt gefühlt eine Dorfmannschaft. Verstehst du, was ich meine?
Und also da hätte ich noch ein bisschen mitmachen können. So.
Vielleicht, auf jeden Fall, ja.
Also wenn ich jetzt anfangen würde zu trainieren, ja?
Du könntest dich an den Kreis stellen. Oder, oder ins Tor oder so vielleicht, ja. Aber nein, du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst.
Und jetzt ist es ja so, dass die Wölfe tatsächlich, deswegen habe ich gesagt, wir haben beide einen Grund zum Freuen,
Die
Wölfe spielen ja auch die Aufstiegsrunde.
Das ist mega geil.
Ja, also da heißt Aufstiegsrunde, nicht Playoffs. Und da ist es tatsächlich so, dass du wahrscheinlich die dritte Handball oder die dritte Liga im Handball, das ist zwar schon DHB-Ebene, also so wie zweite und dritte Liga, allerdings hast du trotzdem noch so ein bisschen diese Regionalität, also du hast auch vier Staffeln.
Ja.
Unsere heißt Südstaffel.
Ja.
Ich kann jetzt gar nicht sagen, wie die andere Staffel heißt, gegen die wir jetzt ran müssen, aber im Endeffekt hast du vier Staffeln und immer und erster und zweiter muss auch Playoffs spielen.
Okay.
Das heißt, die Wölfe Würzburg zum Beispiel, die sind jetzt in ihrer Staffel zweiter aktuell, bleiben sie wahrscheinlich auch, beziehungsweise sicher, dass sie diese Aufstiegsrunde eben erreicht haben und spielen dann gegen den ersten aus der Nord- Weststaffel oder wie auch immer die heißt.
Ja,
verstehst du?
Ja.
Das heißt, die Wölfe haben dann das Spiel gegen, also Zweiter gegen Erster und in allen anderen drei Staffeln oder in allen anderen vier Staffeln passiert es auch, dass Erster gegen Zweiter immer spielt.
Ja.
Und der Gewinner daraus spielt wieder und daraus die Gewinner, die steigen auf. Also aus acht Mannschaften steigen zwei auf.
Zwei,
Aber im Endeffekt sind sechs Mannschaften in der Runde.
Ja.
Die du auch noch nie bespielt hast.
Aber das heißt, die zwei, die im Finale kommen, sind dann automatisch Aufsteiger?
Nee.
Achso, nicht.
Weil du hast ja zwei Finale quasi.
Ah, du hast zwei Finale.
Du hast ja quasi aus vier Mannschaften jeweils, Gewinner gegen Gewinner.
Okay.
Und dann Gewinner gegen Gewinner, davon der Gewinner steigt auf. Das war jetzt super kompliziert gesagt,
aber deswegen,
du verstehst, was ich meine. Ich kann dir die Paarungen nicht genau sagen. Fakt ist, dass die Wölfe gegen den MTV Braunschweig ran müssen.
Oh, das ist schon mal ein Stück fahren, ne?
Das ist schon mal ein Stück zu fahren.
Ja.
Tatsächlich sind die, glaube ich, ich gucke gerade nach, mal, die sind relativ verlustpunktfrei in dieser Aufstiegsrunde.
Okay.
Das heißt, sie sind irgendwie mit, ich glaube, nur einem Minuspunkt in die Aufstiegsrunde, was natürlich schon nicht schlecht ist. Dritte Liga Männer. Es gibt die Staffel Nordost, es gibt die Staffel Nordwest, es gibt die Staffel Süd und die Staffel Südwest.
Okay.
Und wir müssten gegen Nordwest spielen, glaube
ich. Gibt es sogar eine App für die?
Gibt es, glaube ich, auch. Ich gehe mal auf die Internetseite. Ja. Ich habe noch keine App.
Das finde ich ja so cool bei uns in der Pro B, dass jetzt es gibt eine zweite Basketball-Bundesliga-App. Mhm. Und da hast du halt die Pro A mit den Pro B-Mannschaften zusammen und mit allen Tabellen, muss man schon sagen, ist schon,
schon cool.
Echt cool. Ja. Und letztes Jahr mit Regionalliga musst du auf irgendwelche Seiten gehen, um zu gucken, welche Ergebnisse. Da gibt es keine Stats wirklich, da kannst du gar nichts sehen.
Ist schon also deutlich besser, ne?
Viel besser. Also, das ist schon ein schönes Gefühl.
Also, es ist die Staffel Nordost, gegen die Wölfe spielen.
Okay.
Gegen den MTV Braunschweig und sie haben 5 Minuspunkte. Mhm. Und tatsächlich der zweite in der Staffel ist Empor Rostock.
Rostock.
Also ist ja richtig weit dann.
Boah, das ist ja eine richtige Fahrt. Ey.
Wir sind damals aus der zweiten Liga abgestiegen. Ja. Da war ich als Physio in Rostock mit den Handballern dabei. Ja. Das weiß ich noch. Da sind wir Ewigkeiten hingefahren. Ja. Auf jeden Fall ist das Heimspiel, glaube ich, am 17.05.
Mhm.
Das heißt, da alle in die Halle.
17.05.
Das 17.05. Das ist quasi in einem Monat. Direkt in einem
Monat. Erst in einem Monat?
Ja.
Boah. So lange in der Vorbereitung dafür, oder was dann?
17.05. Ja, anscheinend. Und dann am 24. ist das Rückspiel, denke ich. Oder es ist am 10. das Hinspiel in Braunschweig und am 17. das Rückspiel. Auf jeden Fall ist am 17.05. das Heimspiel von den Wölfen.
Okay, ja, das ist schon... Ja, schon aber crazy. Wir spielen ja schon jetzt am Wochenende, aber bei uns geht es richtig schnell. Also wir spielen jetzt Samstag. Und wenn wir den Podcast ja ausbringen, ist ja montags, das heißt, wir hatten dann unser erstes Spiel ja schon hinter uns und dann spielen wir schon gleich wieder Freitag, den, lass mich nicht lügen, den 27. oder den, lass mich kurz checken, nee, den 25.
Aber bei euch Freitag. Ist die Hauptrunde auch schon rum. Beim Handball
genau, ist jetzt vorbei.
Beim Handball ist die Hauptrunde noch nicht rum. Es steht nur fest, dass die jetzt quasi Playoffs spielen. Also die Wölfe haben jetzt, glaube ich, noch 3 Spiele.
Okay,
wenn ich mich nicht erinnere. Dann ist eine Woche Pause und dann ist auch quasi.
Ja, dann ist ja nicht. Okay, jetzt verstehe ich. Bei uns ist die Hauptrunde seit Wochenende ja vorbei. Und dann haben wir jetzt am Wochenende das erste Spiel. Dann, wenn die Podcast-Zuhörer hoffentlich nächste Woche eine gute Stimmung von mir hören oder nicht.
Hoffentlich.
Haben dann am 19. gespielt oder werden wir am 19. spielen. Dann am 25. dann Freitag spielen wir in der Tech Arena sogar.
Oh.
Richtig cool.
Geil. Haben die Baskets auch Heimspiel?
Ja, weil die spielen ja Mittwoch gegen Alba Berlin.
Ah, und dann kann es stehen bleiben.
Dann bleibt alles stehen. Wir spielen auf Parkettboden, cool. Allen drum und dran.
Mega.
Wir spielen am Freitag. Und dann, wenn es dann 1-1 steht oder 2-0, sind wir durch. Wenn wir natürlich 1 schon verloren haben in Sandersdorf, könnten wir Freitag, stehen wir natürlich mit der Brust an der Wand oder mit dem Rücken zur Wand. Dann müssen wir natürlich gewinnen. Und dann brauchen wir alle Zuschauer, um die Tech Arena richtig aufzufüllen mit richtig schönen Trommeln, Kinder.
Ausverkauft.
Hoffentlich.
Ja, nein, das wird leider nicht passieren. Ne? Aber ich drücke auf jeden Fall die Daumen.
Danke.
Das Ding ist, weißt du, wo ich nächste Woche Montag bin, wenn der Podcast rauskommt?
Ey, du bist bestimmt in der Sonne.
Ich bin in der Sonne.
Oh Mann, ey, ich beneide dich so
sehr. Ja, wir fliegen tatsächlich am Samstag nach Ibiza.
Nach Ibiza?
Nach Ibiza.
Boah, wie cool. Ey, bitte schick mir mal Fotos. Ich habe so vieles Cooles gehört über Ibiza.
Ich bin gespannt. Ich war dort noch nie, aber wir fliegen mit einem anderen Pärchen.
Oh,
und
schön.
Die waren letztes Jahr oder vor 2 Jahren dort und haben gesagt, das war so geil.
Partymäßig, aber man kann auch cool ausruhen. Ja. Man kann ja echt alles machen.
Wir wollen gar nicht so diesen, also jeder bei Ibiza hat so, whoop, whoop.
Ach komm, du bist ein junger Bursch, ihr seid ein junges Pärchen, ihr sollt ein bisschen auf die Piste gehen, Party machen.
Auf die Pirsch.
Auf die Pirsch.
Nein, tatsächlich steht es vielleicht auch mal mit auf dem Programm, dass wir da mal irgendwo hingehen. Aber in allererster Linie...
Strand, Sonne, chill.
Genau, so sieht's aus.
Ich sag's
euch. Ich brauch das, ich sag dir.
Ich weiß, dass du es brauchst.
Ich wäre am liebsten in den All-Inclu-Urlaub geflogen, Alex. Ich wäre am liebsten einfach irgendwo, keine Ahnung, so Türkei, vielleicht auch irgendwie Malle, so eine Finca oder keine Ahnung, was auch immer, Einfach hinlegen, den ganzen Tag abhängen und nichts machen. Oder so Kap Verden, Fuerteventura oder wie sie alle heißen. Irgend sowas, wo man einfach halt in so einem All-Inclu-Bunker hockt, den ganzen Tag isst, schläft und mal ins Wasser kann und dann alles andere halt einfach entspannen und abhängen.
Ja.
Vielleicht ein bisschen Sport machen, das wäre unglaublich geil.
Ja.
Aber wir machen quasi so mehr Active Urlaub, also auch mit Wandern und so.
Okay, ja, gut. Ibiza. Weil ich wollte schon sagen, hast du keinen Hummel im Arsch, dass du, wenn du die ganze Zeit da nur rumliegst, mir würden einfach zu viele Sachen durch den Kopf gehen. Das heißt, ich muss mich aktiv irgendwas beschäftigen. Also bei uns ist ja so, wir haben ja Kinder. Also meine Frau und ich, wir haben ja Kinder. Deswegen haben wir da sehr viel, sind wir sehr viel abgelenkt. Ne? Du bist ja, hast eine
ich bin Freundin, frei.
Du bist sie ohne Kinder. Du bist vergeben. Und ihr seid zu jung, also viel Action. Meine Frau, wo wir noch keine Kinder haben, haben eigentlich auch sehr viel gechillt. Aber seitdem wir die Kinder haben, möchte meine Frau so viele Aktivitäten machen und ich will eigentlich nur chillen. Aber sie hat mich so darüber, also sie hat mich echt überzeugt, dass ich auch sehr gerne einfach auch sehr viele Aktivitäten mache, weil nur chillen ist...
Ist nicht. Ich war tatsächlich vor 2-3 Jahren oder so, bevor ich selbstständig war, war ich so, boah, so ein Urlaub nur rumliegen, das geht einfach gar nicht. Ja. Wir waren letztes Jahr in der Türkei, 9 Tage, und ich fand's so geil den ganzen Tag. Ich war im Wasser, ich habe geschlafen, ich habe gegessen, ich habe geschlafen, ich habe einen Kaffee getrunken.
Das ist cool.
Und ich habe mich wirklich so gut erholt einfach gefühlt, weil du weißt es ja, weißt du, du bist ständig auf Achse und ich bin auch jemand, ich habe immer Hummeln im Arsch. Ja. Man könnte meinen, ich habe ADHS oder so, weil es ist echt crazy. Ich bin auch früh immer wach, weißt du, ich kann nicht lange schlafen.
Genau, da bist du immer so um 5, 6 schon wach, gell?
Bin ich wach und dann denke ich mir so, fuck man, was mache ich jetzt? Ich habe am Wochenende tatsächlich meinen ersten Kuchen gebacken.
Nein.
Ich habe noch nie einen Kuchen gebacken, aber wir hatten so ein paar Sachen da und weißt schon so, keine Ahnung, ich weiß gar nicht wieso, aber wir hatten Quark offen, wir hatten das offen, wir hatten das offen und das offen. Da dachte ich mir so, was kann ich jetzt machen damit, weißt du?
Quarkkuchen.
Ja. Ja, ey, ohne Scheiß. Und dann habe ich angefangen, so New York Cheesecake zu machen, weil da aber halt so ein bisschen eine abgewandelte Variante.
Ja,
tatsächlich hat er aber gar nicht so scheiße. Also er hat eigentlich sogar gut geschmeckt, würde ich sagen. Und es war total witzig, weil meine Freundin ist dann irgendwann wach geworden und das war halt dann so 9 oder so, keine Ahnung. Und ich war so ganz stolz mit dem Blech vor ihr gestanden, da war der Kuchen dann schon fertig. Ich so, hey, schau mal, Schatz, ich habe einen Kuchen gebacken.
Hat sie den Finger so reingeschoben?
Nee, hat sie nicht. Lecker. Aber sie dachte sich so, was ist mit dir, Max? Es ist Sonntagmorgen. Dieser Kuchen hat mindestens so 2 Stunden gedauert. Das heißt, du musst ab 7 Uhr in der Küche stehen und Kuchen backen.
Dann.
Aber ich kann einfach nicht ruhig, weißt du.
Ja. Aber könntest du ganz kurz zum nächsten Thema kommen? Könntest du auch vorstellen, alleine Urlaub zu machen?
Boah, das habe ich mich schon ganz oft gefragt. Ich glaube.
Nur übers Wochenende oder sagst du, okay, 5 Tage alleine Urlaub? Sagen wir mal, du gehst 5 Tage alleine Ibiza. Könntest du es machen?
Nee.
Nein?
No chance.
Ich will es gerne mal ausprobieren. Einfach nur zu sehen, ob es für mich dann passt oder
nicht. Ich könnte es nicht, glaube ich. Weißt du, was das Ding ist?
Was?
Ich glaube, ich würde. Entweder würde ich auf irgendeine doofe Idee kommen, was ich arbeiten kann oder was ich halt, weißt du, so machen kann, dass ich den ganzen Tag irgendwie vorm Laptop oder irgendwelche Sachbücher durchblätter und mir denke, was kann ich machen und so irgendwelche Ideen, die du halt umsetzen kannst.
Ja, so ein neues Brainstorming kann ja auch manchmal mal helfen.
Ja, schon.
Gerade aber für Selbstständige sozusagen, okay.
Safe, gebe ich dir recht, das habe ich tatsächlich auch schon mal überlegt, ob ich es mache.
Ja.
Aber dann würde ich halt wahrscheinlich so Freitag, Samstag, Sonntag, Montag oder so machen, schätze ich mal.
So ein übers Wochenende, so verlängertes
wahrscheinlich,
Wochenende.
Genau. Und dann würde ich wahrscheinlich schauen, ich würde wahrscheinlich trotzdem eher in Deutschland bleiben, wo ich mit einem Auto hinfahre, dass wenn ich dann halt da auch bin und mir denke, so, boah, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich mache, dass ich dann halt eine Möglichkeit habe, einfach zu sagen, ich hau jetzt ab. Weißt du, was ich meine?
Ja.
So, es gibt ja so Art Hideaways, dass du einfach so eine, wie so ein Tiny House oder so hast, wo halt nicht viel drin ist, wo du ein bisschen kochen kannst, wo du vielleicht irgendwas anderes machen kannst, da würde ich wahrscheinlich gucken, dass irgendwie, entweder ich würde mein Rennrad mitnehmen oder ich würde mein Golfbag einpacken und schauen, dass irgendwo ein Golfplatz in der Nähe ist, dass du dann halt sagst, keine Ahnung, ich gehe golfen und arbeite dann oder halt habe irgendwelche Ideen. Das könnte ich mir schon vorstellen, aber so wirklich allein weg, ich glaube, das ist so komplett außerhalb meiner Komfortzone.
Okay.
Ich bin auch nicht so ein Typ, der jetzt irgendwo hingeht und so drauf aus ist, neue Bekanntschaften zu machen. Weißt du, was ich meine?
Yeah.
Also ich bin eher so, man denkt immer, ich bin so extrovertiert, aber eigentlich bin ich, was sowas angeht, echt introvertiert.
Ja?
Ja,
also bin ich der Richtige dann für einen Urlaub alleine zu machen. Ja.
Ich könnte niemals irgendwo sitzen und dann einfach so random Leute anquatschen.
Musst du ja nicht. Manchmal kommst du ja einfach in eine Situation, wo du beim Essen bist oder so und einfach aus dem Nichts kann ja sein, dass die Person dich ja voll labert und du kommst einfach ins Gespräch und dann.
Ja, das könnte sein.
Aber du wirst nicht auf die Person zugehen.
Doch, das glaube ich schon, da bin ich schon so offen. Also wenn mich jemand dann anquatscht und so, dann habe ich damit überhaupt kein Problem, mit dem zu quatschen und auch noch was trinken zu gehen oder essen zu gehen oder whatever.
Ja.
Aber ich könnte jetzt, glaube ich, halt niemals einfach sagen, ich gehe jetzt allein irgendwo hin.
Okay.
Und dann schaue ich, was ich mache. Sondern ich müsste einfach so, keine Ahnung, ich könnte es einfach nicht. Punkt.
Okay.
Also es wäre einfach gut für mich, glaube ich. Denkst du, dass du das machen würdest? Oder würdest du das gerne
machen? Ich würde es gerne mal machen.
Ja?
Einfach mal zu sehen, wie es einfach mal passt. Also ich kann mich noch einmal erinnern, da bin ich mit einem Spieler, sind wir nach London geflogen, nur er und ich. Aber es war, weil ein Mitspieler von uns, sein Bruder hatte in der NBA gespielt und wir waren in London gewesen. Aber es war wirklich abends hinfliegen, Spiel anschauen und am nächsten Morgen, irgendwann tagsüber sind wir wieder zurück. Und mein Teamkollege, der hat am Abend seinen Spaß gehabt, war halt dann nicht mehr bei mir, der war irgendwo anders. Und ich bin dann alleine bis in London durchgelaufen und fand es voll cool. Aber ich habe meine Frau dann FaceTime angerufen und habe dann schon in dem Moment so ein bisschen, oh, schade, dass mein Schatz nicht dabei ist.
Ja.
Und aber es war auch gleichzeitig cool, mal alleine voll aufregend mal durch die Stadt zu gehen und so. Mhm. Aber ich denke, für mich wäre es so interessant, ich würde gerne mal so ein Land oder mehr so naturell einfach mal was erleben, wo ich sage, okay, ich gehe nach Norwegen, so Skandinavien, so welche.
Sehe ich auch.
Sowas.
Ich glaube, ich könnte immer sagen, wenn ich jetzt wüsste zum Beispiel, ich fliege, keine Ahnung, nach Norwegen, um dort vielleicht einen halben Tag zu arbeiten.
Ja.
Sei es entweder halt was Konzeptionelles oder so, oder sei es halt wirklich, weil da ein Patient wäre, der sagt, ich soll nach Norwegen kommen. Dann könnte ich mir sofort, also ich würde sofort meine Sachen packen und sagen, ich fliege jetzt nach Norwegen, arbeite einen halben Tag.
Ja.
Den restlichen halben Tag kriege ich dann schon voll.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
100%.
Ja.
Was ich mir nicht vorstellen könnte, einfach so random zu sagen, nö, ich fliege jetzt nach Norwegen und bin da 4 Tage allein.
Okay, verstehe.
Ja.
Okay. Nee.
Ja. Urlaubstalk, schön. Schön, schön. Aber wir haben auch noch ein anderes Thema, Alex.
Ja.
Und zwar, ich überlege gerade eine gute Überleitung. Du hast mitbekommen, dass ja so ein bisschen Physiotherapie lang, Instagram und so, ne, dass das alles so ein bisschen anläuft. Und da ist es immer so eine Sache, weil du siehst ja auf Instagram immer nur so ein kurzes Snippet der Behandlung. Und du hast jetzt gesagt, du kannst deinen Kopf nicht so gut bewegen. Wir schauen es uns dann vielleicht an und vielleicht können wir für die vielleicht können wir für die Zuhörer auch nochmal Videomaterial liefern, dass wir es einfach filmen oder so. Auf jeden Fall ist das Ding halt, wie soll man sagen, dass du halt immer nur diesen kurzen Snippet eigentlich siehst und dir denkst, hey, was geht denn da ab? Der macht dir nur das oder der crackt nur oder renkt nur ein oder whatever, weißt du? Und der Nächste, der macht nur Massage. Und ich merke einfach, dass auf Social Media, auch wenn du anderen Content anschaust, dass immer so ein Gebäsche ist. Weißt du, das ist schlecht, der ist schlecht, der ist schlecht, und der macht nur Kacke und der macht nur Kacke.
Ja.
Aber man sich gar nicht eigentlich damit auseinandersetzt, was die Botschaft hinter diesen Content ist. Verstehst du, was ich meine? Und in der Physiotherapie, würde ich sagen, ist gerade so ein harter Wandel, dass man sagt, es muss alles evidenzbasiert sein.
Okay.
Und weißt du, was evidenzbasiert heißt?
Nicht so, erklär es mir noch.
Also evidenzbasiert heißt einfach nur, dass es eine Evidenz gibt, dass was wirkt oder nicht wirkt im Endeffekt.
Okay.
Also einfach die Wissenschaft dahinter. Okay. Ne? Das heißt zum Beispiel, ich schaue mir an, kann ich durch Bizeps Curls meinen Musculus Biceps Brachii trainieren? Ja. Und das wird untersucht und die Untersuchung kommt zu dem Schluss, ja, geht, weil man das verschieden messbar gemacht hat. Ja, durch vielleicht Umfang, durch vielleicht Ding. Und da gibt es verschiedene Qualitäten von Studien.
Ja. Ja.
Und jetzt ist es so, dass viele Physiotherapeuten halt teilweise sich auf Studien berufen, die aber von der Studienqualität halt sehr schwach sind oder sehr schlecht sind und sich dann halt auf evidenzbasiert berufen.
Ja.
Und dann auf einmal alles, was nicht evidenzbasiert ist, auch weil man es vielleicht einfach nicht messen kann, weil es einfach nicht messbar ist, ist dann halt schlecht. Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst.
Und viele Physiotherapeuten, ich sage, das sind dann so immer Pseudo-Evidenz-Leute, die legen sich das dann aus, wie sie brauchen.
Ah, okay.
Das heißt, sie machen das, weil sie haben ja gute Erfahrungen damit.
Ja.
Aber sie machen das nicht, weil das ist nicht evidenzbasiert. Verstehst du?
Ja.
Und da gibt es halt, da gibt es so einen Zusammenschluss, dass es halt die richtige Evidenz, die fasst halt mehrere Punkte ein. Das heißt, was kann der Therapeut überhaupt anwenden?
Ja.
Weißt du, zum Beispiel, ich brauche keine Evidenz mir anschauen zu Dry Needling, also wo ich Nadeln stecke,
ja,
weil ich darf es ja nicht als Therapeut.
Darfst du nicht,
darf ich auf der anderen Seite brauche ich mir keine Evidenz zu Elektrotherapie anschauen.
Weil du nicht
wenn, mit Elektro- ja. Wenn mein Patient zum Beispiel einen Herzschrittmacher hat, dann darf ich keine Elektrotherapie anwenden. Ja, verstehst du, was ich meine?
Ja.
Und das nächste ist ja, was ist überhaupt evident? Verstehst du, was ich meine? Und aus allem dem musst du ja dann quasi die wahre Evidenz sozusagen finden. Ja. Was kann ich? Was ist für einen Patienten okay? Und was ist die Evidenz? Was ist das beste Tool? Oder gibt es überhaupt eine Evidenz? Und da muss ich sagen, da muss ich echt jetzt mal so ein bisschen die Lanze für alle Therapeuten brechen, weil ja viele halt da einfach denken, dass es nicht so das Wahre ist, wenn es nicht evidenzbasiert ist. Mhm. Und am Ende vom Tag, ich hasse diesen Spruch, wer heilt, hat recht. Weil, weißt du, den nutzt halt jeder und viele wissen halt nicht, was quasi wirklich abgeht. Verstehst
du? Ja, ich verstehe, was du meinst.
Das ist so super, super kompliziert zu erklären, aber angenommen zum Beispiel, ich mache eine bestimmte Technik bei dir, dann würde ich ja gern wissen, was diese Technik eigentlich in deinem Körper bewirkt.
Ja.
So.
Weil es könnte ja wahrscheinlich, die Technik könnte ja nicht nur bei mir wirken, aber es wirkt wahrscheinlich beim anderen Patienten, oder?
Genau, exakt. Ja. Aber ich muss ja die Wirkungsweise der Technik erstmal verstehen. Also Richtig. Ich muss ja erstmal verstehen, welche Technik verwende ich wann, für welchen Zweck.
Ja.
Verstehst du? Und zum Beispiel, wenn wir jetzt mal eine Manipulation oder so eine Mobilisation, Justierung, Crack, Einrenken, was der völlig falsche Begriff ist, aber wir nehmen mal dieses Wort. Ne, oder diese Technik.
Mhm.
So. Jetzt kann ich natürlich meinen Patienten verklickern, ich bringe das Gelenk zurück an die Position, wo es eigentlich hingehört. Das ist halt totaler Bullshit.
Weißt du,
stell dir mal vor, ich glaube, ich habe das in meinem einen Reel auch thematisiert, deine Wirbelsäule wäre ausgerenkt, dann wärst du entweder querschnittsgelähmt oder tot. Es kommt auf die Höhe der Ausrenkung an. Ja? Aber es wird immer noch wirklich haufenweise erzählt. Haufenweise ist ein richtiges fränkisches Wort.
Ja, ich wollte gerade sagen, haufenweise.
Da kam der Akzent kurz durch.
Ja.
Aber das heißt, du suggerierst ja Leuten, hey, dein Gelenk kann ausrenken. Das heißt, die Leute haben sogar Angst, vielleicht sogar Angst vor Bewegung. Mhm. Und dadurch bewegen sie sich weniger und dadurch haben sie eigentlich mehr Probleme, verstehst du?
Ja.
Wenn ich aber meinen Patienten erkläre erstmal, dass quasi beim Einrenken, Cracken, whatever, dass ich da einfach nur, wenn ich schnell genug bin, deswegen sieht es auch immer so heftig aus, Fun Fact 0,4 Sekunden, musst du schnell sein.
Mhm.
Wenn du diese Schnelligkeit hast, dann ist in deinem Übergang von Muskel zu Sehne der sogenannte Sehnen-Golgi-Apparat.
Ja.
Den triggerst du dadurch.
Ja.
Und dadurch entsteht, oder das nennt man myostatischer Inverse-Reflex, dadurch lässt die Muskelspannung nach. Dadurch kannst du deinen Kopf danach auch besser bewegen als halt davor. Wirst du dann vielleicht gleich merken.
Ja, ja.
Aber das heißt, ich bin mir bewusst, was erreiche ich mit welcher Technik.
Mhm.
Und was passiert vor allem physiologisch? Also welche Körperzelle will ich triggern oder was will ich erreichen oder auslösen, dass es dann halt besser geht? Und viele Therapeuten sind halt so, die massieren halt, weil sie lockern. Die wissen ja gar nicht, was dann der physiologische Hintergrund ist. Also was die Mechanik dahinter ist oder wie diese Technik wirkt.
Mhm.
Und da ist halt mein großes Problem mit der Evidenz, dass halt die Therapeuten das so pseudomäßig machen, weißt du, dann siehst du auf Instagram, nö, der Therapeut ist scheiße, weil der crackt nur. Und der Therapeut ist ein klasse Therapeut, aber der nutzt halt das Cracken als Marketing-Tool und es funktioniert halt noch super.
Ja.
Dann kommt noch so ein bisschen Neid meistens dazu, weißt du. Und dann ist es der scheiß Therapeut, der nur cracken kann.
Ja,
der nächste Therapeut sagt, nee, bloß keine manuelle Therapie, du musst nur auf die Trainingsfläche. Ja. Das ist halt so, dieses Schwarz-Weiß, das taugt mir halt gar nicht, sondern ich hätte halt gern
eine graue Zone oder willst du einfach nur eine
positive? Also es gibt ja in der Therapie keine guten Leitlinien und die wird es auch nie geben. Also Leitlinien, weißt du, was eine Leitlinie ist?
Ja.
Ja. Das ist im Endeffekt so das höchste wissenschaftliche Ding, was man haben kann in der Therapie, weil da durch mehrere Studien, durch mehrere Forschungen und so weiter ist eingeflossen. Ich behandle Bluthochdruck zum Beispiel mit Blutdrucksenker. Das ist das Beste, ja.
Ja.
Das gibt es aber in der Therapie nicht, weil es gibt ja keine Therapie, die unwahrscheinlich viel Geld liefert zu einem Produkt. Verstehst du, was ich meine? Wenn jetzt Hexal oder wie alle Pharmaindustrien heißen, an Blutdrucksenkern, Aspirin oder weißt schon, wie sie alle heißen, Macomar und bla bla bla, wenn die daran forschen, ob was das für Benefits hat oder vielleicht auch Nebenwirkungen und so weiter, dann machen die das ja nur, um ihr Produkt zu verkaufen. Verstehst du, was ich meine? Also da sind ja super viele Forschungsgelder vorhanden.
Ja.
Aber wieso sollte ich als Therapeut jetzt an der manuellen Therapie forschen? Ne? Weil die manuelle, manuelle Therapie ist eine Technik und kein Produkt, das ich jetzt quasi skalieren kann und verkaufen kann.
Ja.
Das heißt, den einzigen Vorteil hätte ich, wenn ich jetzt eine Fortbildung hätte für manuelle Therapie, zu sagen, hey, meine manuelle Therapie ist evidenzbasiert und deswegen forsche ich dran. Oder durch irgendwelche Unis.
Ja.
Und da muss ich halt dann sagen, dass halt die Evidenz einfach, glaube ich, ein bisschen falsch ausgelegt wird.
Ja.
Es ist auch, manchmal habe ich auch das bisschen das Gefühl, dass Therapeuten so ein bisschen faul sind zu arbeiten, weil sie halt sagen, ey, Alex, bevor ich dir jetzt dein Knie mobilisiere dir dein Knie einfach selber, weißt du? Dann kann ich daneben stehen und sagen, nee, mach das anders, weißt du? Ich weiß nicht, hast du, oder ist das Thema für dich quasi greifbar? Hast du dazu eine Meinung, oder?
Da ich ja mit sehr vielen Physiotherapeuten ja schon gearbeitet habe, habe ich auch immer verschiedene Techniken auch kennengelernt. Also ich kenne sehr gut den einen Physiotherapeuten bei Alba Berlin. Sorry, wenn ich den Namen nicht mehr kenne oder weiß. Er hat sehr extrem immer in den Schmerz. Er war so ein Physio, der hat immer extrem in den Schmerz reingearbeitet. Wo ich dachte, boah, das tut weh, das geht gar nicht. Und ich war einfach schmerzempfindlich in der Hinsicht, was in der Therapie angeht. Und aber er hat halt darauf geschworen, dass es halt funktioniert. Ja? Das war, im Nachhinein war das okay für mich. Es gab aber auch Physiotherapeuten, wo ich Behandlung gemacht habe, oder die haben mehr auf die elektronischen Geräte, wie du mal sagst.
Physical Therapy. Ist quasi die einzige oder mehr oder weniger fast einzige Therapie in Amerika zum Beispiel. Ne? Die haben zum Beispiel halt nicht so diesen Physio, wie es bei uns gibt, weil der Physio bei uns ist ja ganz viel. Der ist der Massagetherapeut, der ist der Manualtherapeut, der ist der, wo mit Physical Therapy, also Stoßwelle, Diva oder EMG, whatever, ja. Und dann ist er aber auch gleichzeitig noch der Chiropractor, wenn er halt manuelle Therapie mit Manipulationen verbindet. Dann ist es noch der Reha-Trainer und der Athletiktrainer oft.
Ja.
So, diese Disziplin muss der Physiotherapeut in Deutschland erfüllen. Alle diese sechs Punkte. In Amerika gibt es den Chiropractor.
Okay.
Es gibt den Massage Therapist. Es gibt den Physical Therapist.
Stimmt.
Gibt den Athletic Coach. Es gibt den Rehab and Conditioning Coach und Desk Coach und Desk Coach. Weißt du, jeder ist halt auf sein wirkliches Spezialgebiet spezialisiert. Und wir Therapeuten, wir müssen alles so ein bisschen abdecken. Du kannst ja nicht im Allen gut sein, wenn du alle Techniken
allgemein hast.
Ja, ist so. Weißt du? Und dann sage ich halt, naja, dann mache ich mich halt in einer Technik, also bei mir ist zum Beispiel die manuelle Therapie mit Kombination Sportphysiotherapie.
Ja.
Das ist halt so das, was ich sagen würde, ist mein Steckenpferd plus halt dieser ganze Reha-Prozess, dadurch, dass ich halt Athletiktrainer bei den Handballern aus und so bin. Darauf spezialisiere ich mich. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt eine Schwangere behandeln müsste. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt Neugeborene, also Kinder, Kleinkinder kann ich behandeln.
Ja.
Ne? Ich sage immer alles ab 6 Jahren. Aber ich habe keinen Plan, wie ich jetzt ein neugeborenes Kind behandeln muss. Ich habe auch keinen Plan, wie ich einen Schlaganfall nachbehandeln muss.
Ja.
Also ich habe mich halt spezialisiert. Und desto weniger das ja stattfindet, desto schlechter wird ja auch die Physiotherapie.
Ne? Okay.
Ja. Sorry, dass ich jetzt da so reingegrätscht bin. Aber du wolltest von dem, dass der viel so physikalische Methoden
verwendet. Ja, genau. Also ich habe all diese Therapien ja kennengelernt. Und ich muss echt sagen, in der Hinsicht ist gut und manche weniger gut, aber ich bin dann auch ein Mensch, der dann einfach offen ist und sagt, hey, ich gehe woanders zur Therapie. Nichts gegen die Person oder so, es geht einfach nur darum, weil mir einfach die Behandlung einfach nicht bei mir wirkt und bei mir passt. Und da müssen einfach auch Patienten, ob das athletische Patienten, also Athleten oder normale Patienten, dass sie da einfach offen sein müssen und da sagen, okay, das funktioniert nicht. Und dann, wenn es nicht der Bereich ist.
Ja, genau. Und das ist ja genau das, was ich gesagt habe mit diesen drei Punkten der Evidenz.
Ja, genau.
Ne? Ich brauche keinen Patienten eine Technik anbieten, wenn er von vornherein sagt, die findet er scheiße.
Ja, genau.
Weil Fakt ist, dass er das einfach scheiße findet.
Ja, Punkt. Deswegen. Dann ist nicht der Richtige dafür.
Genau. Und dann muss man halt auch seine Kompetenzen kennen, meiner Meinung nach. Und ich schicke regelmäßig Patienten eigentlich weg und sag, hey, ich bin für dich der Falsche. Du brauchst was ganz anderes, meiner Meinung nach.
Ja.
Und das Witzige ist, die Patienten kommen wieder. Ich schicke die weg.
Ja.
Die gehen mit ihrem Problem dahin, wo ich sie hinschicke meistens.
Ja.
Das Problem wird vielleicht da gelöst Und
die kommen trotzdem.
Die kommen wieder und mit neuen Problemen und sagen, Max, kannst du mir da helfen? Und ich hatte das noch schon mal, ich hatte einen Patienten, den habe ich dreimal weggeschickt.
Scheiße.
Und beim vierten Mal ist er wiedergekommen. Und das war ein Problem, wo ich ihm helfen konnte.
Mm.
Und er ist sich schon blöd vorgekommen, weil er hat immer quasi meine Zeit beansprucht. Ich habe alles untersucht. Ich habe gesagt, ich kann dir nicht helfen. Und im Nachgang, ich konnte ihm immer übelst gut helfen, weil ich halt die richtige Person kannte, die ihm helfen kann. Und jetzt ist er da mit einem Problem, wo ich der richtige Mann bin.
Krass.
Ich sag, scheiße, Mann, jetzt muss ich auch echt liefern. Ne? Jetzt, also habe ich dich zu vier Experten quasi oder zu drei Experten geschickt und jetzt soll ich der vierte sein. Wenn ich das nicht hinkriege, dann habe ich ein Problem. Ne? Gott sei Dank hat funktioniert, aber da habe ich mal so ein bisschen gezittert. Ja. Gut, Alex.
Cool.
Ich würde sagen, wir haben heute genug geredet.
Ja.
Wir müssen uns ja jetzt nochmal kurz dein Köpfchen anschauen.
Ja, bitte, das wäre echt.
Und dann gucken wir mal, ob wir dich wieder richten
können. Also cool.
Das schön, Tim. Ja, schön, ne?
Ja.
Ging heute auch echt flüssig wieder von der Spule. Schauen wir mal, ob wir dich jetzt richtig einrenken, richtig?
Ja, renk mich mal ein.
Alles klar, Alex.
Also,
habe die Ehre.
Zu Hause und alle Zuhörer, peace out.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal bei White Chalk. Let's talk ball, health and everything in between.